Ich lese aus Matthäus 21, Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. «Geht in das Dorf dort», sagte er. «Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie, und man wird sie euch mitgeben.» Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lob Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. «Wer ist das?», fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, «Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.» Das sind Worte vom lebendigen Gott.
Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Hätte jetzt von euch niemand erwartet, dass ich davon laufe während der Predigt, oder? Nein. Genau um das geht es beim Palmsonntag. Es passiert etwas, wo die Leute das Gefühl haben, sie wissen, was kommt. Aber es eigentlich passiert etwas, was niemand erwartet hat. Das ist Palmsonntag. Wir haben die Palmsonntag-Geschichte gehört. Es ist eine grandiose Geschichte. Es ist die einzige Geschichte von Jesus in seinem Leben, wo es ein bisschen prachtvoll aussieht. Er kommt und reitet ein in Jerusalem. Er kommt, um zu siegen, indem er stirbt. Im ersten Teil gibt Jesus den Auftrag, das Fohlen und diese Linge zu holen. Er sagt seinen Jüngern, seinen Freunden, die mit ihm unterwegs sind, sie sollen gehen und das machen. Und weil Jesus, allgemein am Sonntag bei dieser Geschichte, knüpft Jesus ganz viele alttestamentliche Prophezeiungen an, die in Erfüllung gehen. Allgemein im Matthäus-Evangelium, wo gut hier, gibt es immer wieder Sachen, die kommen. So ist das Fohlen und der Esel ein Zeichen vom friedlichen Wohlstand, vom Frieden, wo wir kommen. Im Alten Testament gibt es den Jakob. Der Jakob war der Stammvater, der hatte 13 Söhne und hat dann seine Söhne, nein, der hatte Söhne, einfach seine Stämme daraus waren, sorry, der Söhne, hat denen das Segen mitgegeben und hat dann dort jedem spezifisch etwas gesagt. Unter anderem hat die Aussage gemacht in 1. Mose 49, Vers 11, wo ein messianische Prophezeiung ist. Messianisch heisst, auf den Messias herdeutet. Der Messias ist der Retter von Israels, der, den Gott mal wird schicken. Und dort heisst es, er wird sein Fohlen an einen Weinstock binden, das Fohlen seines Esels an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen, sein Gewand im Blut der Trauben. Das ist eine Verheißung, in einen Zeitpunkt hinein, wo es mal so viel Wein wird im Überfluss geben, dass man sogar seine Kleider drinnen wischt. Und es ist auch eine Verheißung, wenn du eben, wenn es gute Ernte gibt, dann kannst du die Essen und die Fohlen kannst problemlos im Rebberg anbinden, dort lassen, weil es kommt nicht darauf an. Und es ist eben ein Zeichen vom Wohlstand. Und Wohlstand gibt es vor allem in Friedenszeit. Und wenn Jesus kommt und sagt, sie sollen essen und ein Folgen holen, dann schwingen so Bilder bei den Leuten, die dort waren, immer irgendwo mit. Aber Jesus gibt eigentlich schon sehr einen speziellen Auftrag. Er sagt, hey, geht dorthin, holt den Esel und das Fohlen und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch etwas sagt, fragt, wieso ihr es braucht, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Das ist alles. Keine weitere Begründung, einfach der Herr braucht es. Man liest einfach so darüber hinweg, aber ich glaube, es steckt ganz, ganz viel in dem Teilsatz, der heisst, der Herr braucht es. Erstens bin ich fasziniert, dass Gott Jesus irdische Sachen braucht, um seinen Plan zu vollenden. Jesus, der Herr von Schöpfung, braucht dir. Esau kann man sagen, ist vielleicht auch stellvertretend für die Schöpfung. Und das wird einbezogen auf seinen Gang nach Jerusalem, der schlussendlich am Kreuz endet und am Ostersonntag mit der Auferstehung aufhört. Und so wie Tier hier einbezogen, als Geschöpfung, mit den Tieren einbezogen wird, hier so wie zum Karfreitag sein. Wenn Erdbeben und Sonnenfinsternis kommt, dann drückt das Trauer von Schöpfung über Jesus aus. Und so erfüllt sich hier auch etwas, dass eben die ganze Welt einbezogen wird. Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt, nicht nur die Menschen, sondern die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus ist gekommen, weil Gott die Welt geliebt hat. Und so ist das, was am Palmsonntag passiert, bis Karfreitag und Ostersonntag, gilt eben auch an der ganzen Schöpfung und ist alles reingenommen. Und das Zweite, was der Teilvers sagt, der Herr braucht es, ist, wenn Gott etwas braucht, den Dienst zu seiner Ehre. Schlussendlich Dienst zur Ehre. Die Leute haben Jesus angebetet, weil er auf diesem Fohlen reingeritten ist. So ist die Frage an uns, an Jesus Nachfolger, was bin ich bereit zu geben, wenn Jesus sagt, Gott sagt, hey, der Herr braucht es. Ich habe von jemandem mal gehört, der sich das Prinzip von der Herr braucht, ganz praktisch zurechtgelegt hat. Er hat entschieden, dass er einen Teil von seinen Finanzen, die er Gott gibt, dass er einen Teil auf die Seite tut und das so ein bisschen als der Herr braucht betitelt. Und immer, wenn er von Gott den Eindruck hat oder Gott gehört, oder du fragst, wie du Gott kannst hören kannst, dann kannst du die letzten vier Predigten hören. Immer wenn er von Gott hört, der Herr braucht es, dann nimmt er das Geld und gibt es dort, wo er das Gefühl hat, wo jetzt das von Gott gebraucht wird. Der Herr braucht es. Und so bringen die zwei Jünger, der Fohlen und die Eselin, zu ihm und dann legen sie die Mäntel drauf. Und hier tut der Matthäus eben genau sagen, dass etwas in Erfüllung geht, was im Alten Testament angelegt ist. Das ist ja Matthäus allgemein sehr, sehr wichtig, immer wieder zu zeigen, dass Jesus Sachen in Erfüllung bringt. Und im Zachariah 9, Vers 9 ist die Verheißung, was eben hier passiert, was der Messias, der Retter, den Gott schickt zur Erlösung von Israel, was der, wie der mal wird kommen. Und der steht: Jubel laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Nach der allgemeinen jüdischen Auffassung, die zu dieser Zeit war, hat man die Verse wirklich so verstanden, dass wie auf einen Messias bezogen. Also Messias, der Retter, der wird kommen, der erwartete Retter von Israel, den Gott schickt. Und wie also Jesus so näher einreitet, dann ist das für die Leute klar gewesen, auf was er Bezug nimmt. Wenn ich hier vorher stehe und sage, Freude herrscht, dann ist auch mal für die, die so alt sind wie ich und älter als ich, klar, auf wen ich mich beziehe. Für die Jüngeren nicht, aber es lohnt sich, das mal nachzuschauen. Das war ein cooler Berner Typ, der das gesagt hat. Freude herrscht. Und so ist das hier. Wenn Jesus so einreitet, dann ist das für die Leute klar gewesen, was Jesus hier macht. Und spannend finde ich auch bei dem Ganzen, hey, Jesus kommt hier mit dem Anspruch, es wird geheißen, der König kommt und der König hat aber Jesus und das Fohlen ausgelehnt. Jesus hat es einfach gebraucht, ausgelehnt und ist so eingeritten. Und in Zacharia 9, Vers 9 steht eben, dass der König, der Messias, der kommt, der wird gerecht, siegreich und demütig sein. Und wenn man es in der Übersetzung von diesem Wort könnte, man auch sagen, es ist demütig, aber auch elend und arm. Und Jesus auf dieser Welt hat sich selber arm gemacht. In 2. Korinther 8, Vers 9 schreibt der Paulus: Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Also er hat sich willentlich Jesus arm gemacht. Und es zieht sich eben durch. Auch wenn das Einzige ist, was ein bisschen pompös daherkommt, ein bisschen eben den Anschein macht, als wäre Jesus wirklich auch etwas Königliches an ihm, ist aber gleich nicht wirklich weltlicher Pomp. Wenn Jesus hier einzieht in Jerusalem, die Leute nehmen das, was sie haben. Sie nehmen die Mäntel, die sie anhaben, legen sie her. Sie nehmen Blätter und so, aber es ist alles nicht mega pompös, wie man das vielleicht sonst in dieser Zeit auch hat. Es ist nicht pompös, aber voller geistlicher Macht. Ein paar Leute sagen auch zu Jesus: Hey, tu ihnen das Maul verbieten, sie sollen nichts sagen. Und Jesus sagt ihnen: Hey, wenn das Volk nicht wird schreien, dann werden sie Steine machen. Weil es der Moment ist, wo wirklich Gott alle er soll hören, wo gejubelt soll werden. Jesus hat bei seinem Einzug kein Symbol für Macht genommen. Die Mächtigen waren meistens zu dieser Zeit auf dem Ross unterwegs. Siegreich, eingeritten, um zu zeigen, hey, ich habe gesiegt. Das Ross ist Symbol für Macht. Und er reitet auf einen Esel ein. Auch in Tradition von israelischen Königen, die es gegeben hat. Und im Vers 6 wird so beiläufig von diesen zwei Jüngern berichtet, wo sie die Tiere holen. Es ist alles so verlaufen, wie Jesus gesagt hat. Alles so verlaufen, wie Jesus prophezeit hat. Das ist eine Bestätigung von Jesus durch seinen Vater. Das, was Jesus sagt, das trifft ein. Jesus war ein wahrer Prophet, aber eben noch viel mehr als das. Und jetzt kommen wir an den Punkt in der Geschichte, wo es weitergeht als nur das, was Jesus in Auftrag gegeben hat. Jesus hat gesagt: Geht dorthin, holt Fohlen und Eseln und bringt sie zu mir. Und jetzt auf einmal machen die Leute mehr, als er ihnen gesagt hat. Jetzt fangen sie an, die Mantel zu nehmen. Sie legen die Mäntel dann auf den Boden, aber sie legen die Mäntel auch auf das Fohlen auflegen. Früher hatten die Leute nur einen Mantel gehabt. Sie haben also alles gegeben, alles hergelegt. Und Jesus, eigentlich ein bisschen untypisch für ihn, er bejaht auf einmal die Ehrung. Er bejaht, dass sie die Ehrung machen, dass sie wie ausdrücken, hey, du bist das Wichtigste für mich, dass ich sogar meinen Mantel dir hergebe. Früher hat es eine Begebung gegeben, wo Jesus ist unterwegs war und dann wollten die Leute ihn zum König machen. Und er hat sich gewehrt. Er hat sich gewehrt, weil sie falsche Vorstellungen hatten. Und der Zeitpunkt nicht gekommen ist. Hier würde ich sagen, haben sie nur noch falsche Vorstellungen gehabt, aber der Zeitpunkt war richtig. In Vorbereitung bin ich auf einen Kommentar gestoßen von Gerhard Meyer. Er ist ein deutscher Theologe, hat dort unterrichtet, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Leider habe ich selber nicht mehr bei ihm Vorlesungen gehabt, aber ich bin auf eine ganz spannende Aussage von ihm gestoßen, die ich euch gerne als Zitat möchte zeigen oder mitgebracht habe. Und er sagt, dass Jesus er bejaht durch dieses Verhalten, dass er der Messias ist. Also das Verhalten auf das Fohlen aufzuhocken. Und jetzt kommt der wichtige Punkt: Einen unmessianischen Jesus hat es nie gegeben. Also ein Jesus, der nie den Anspruch hatte, dass er wirklich auch der Retter ist und auch für das wird kommen, hat es nie gegeben. Und das ist ganz wichtig, weil es ist das, was kommt, die Karwoche, Karfreitag und all das, ist, Jesus hat gewusst, was er gemacht hat. Jesus hat es gewusst. Das Geschehen um Ostern ist nicht einfach ein Zufall, sondern Jesus hat es gewusst, weil es einen unmessianischen Jesus nicht gibt. Jesus hat es gewusst, was er macht. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, wo Jesus einzieht in Jerusalem. Er ist eingeritten und es gibt dort die Jubel der Leute, die am Jubeln sind, die Freude haben, aber es gibt auch eine kritische Minderheit. Und die hat das bezweifelt. Und im Lukas 19, Vers 39, das ist im anderen Evangelium, aber das, die Begebenheit vom Palmsonntag finden wir überall. Die finden wir im Matthäus, im Markus, im Lukas und im Johannesevangelium, weil es so ein bedeutendes Ereignis ist. Und im Lukas 19, Vers 39, dort lesen wir von dieser kritischen Partei, die dort dabei gestanden ist, die gesagt hat, einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Die waren am Jubeln, haben ihn angebetet und gesagt, hey, ruf sie zur Vernunft. Ruf sie zur Vernunft, es kann nicht sein, das, was sie machen, dass sie die so anbeten. Eben so, glaubt sie Gott. Und in dem, dass sie ihn so anbetet haben, eben irgendwie auch das Messianische zugestanden haben. Aber Jesus hat sie nicht zurückgehalten, sondern hat eben der gesagt, hey, wenn sie würden schweigen, dann würden Steine anfangen zu schreien. Jesus hat seinen Anspruch deutlich gemacht. Und indem er seinen Anspruch deutlich gemacht hat, hat er sich den Menschen ausgeliefert. Er wird schlussendlich mit dem Vorwurf von Gotteslästerung verhaftet, ans Kreuz genagelt und so verurteilt. Wie Jesus so eingezogen ist, sind die Leute ergriffen von ihm. Die Leute waren so ergriffen von ihm, dass sie ihre Mäntel abgezogen haben, Blätter gesammelt haben und sich wirklich gefreut haben. Und sie sind eingestiegen ins Lob und sie haben geschrien, Hosianna oder Hosanna. Gelobt sei Gott. Das ist ein Zitat im Psalm 118, Vers 25, wo eigentlich Gott hilft doch heisst, eigentlich ein Hilferuf ist, aber immer mehr auch zum Lobpreis worden ist. Ja, Gott soll Rettung und Erlösung von Israel vollenden. Das war ihr Wunsch. Das, was sie geschrien haben, sie haben das erwartet von Jesus, der eingezogen ist. Preise sei der, der im Namen vom Herrn kommt. Und das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Und das findet sich auch wieder in allen vier Evangelien. Und es zeigt die Wichtigkeit und ich würde auch sagen die Richtigkeit von dieser Aussage. Preise sei der, wo im Namen von Gott kommt. Und die Verse, die werden auch im Judentum auch verstanden worden auf einen Messias her. Und das ist eben ganz wichtig, Jesus ist mit diesem Anspruch gekommen und alles deutet darauf her, dass er wirklich auch der ist. Und der Jubel führt zur Frage, wer ist denn der Jesus? Bis jetzt ist Jesus vor allem der Predigend und der Heilend Jesus gewesen, der unterwegs war. Und jetzt auf einmal wird der predigend und heilend Jesus abgelöst durch einen königlich und messianisch einreitenden Jesus. Wird anders wahrgenommen. Und in diesem Einzug in Jerusalem liegen zwei Spannungen hierin. Einerseits, die erste Spannung ist, dass wir auf der einen Seite die jubelnde Volksmenge haben, sie, die sich freuen, die sich hergeben, Gott alle hergeben. Auf der anderen Seite haben wir eine kritische Minderheit, wo wir vorhin gehört haben, die Pharisäer, die kritisch sind, die die Messianität, dass also Jesus der Retter ist, abstreiten und ablehnen. Das ist die eine Spannung. Und die andere Spannung betrifft die jubelnde Menge selber. Sie jubeln, sie haben Freude und beten Gott an, aber sie erwarten einen anderen Messias. Sie erwarten einen Messias, einen Retter, einen Erlöser von Israel, der den Königsthron und nicht das Kreuz besteigt. Die zweite Gruppe, die Leute, die Gott anbeten, die erwarten einen Messias, einen Retter, einen Erlöser, der den Königsthron und nicht das Kreuz besteigt. Was sagt uns die grossartige Geschichte und der überraschende Einzug in Jerusalem? Was hat das uns zu sagen? Und ich glaube, dass er uns das Missverständnis zwischen unseren Erwartungen und Gottes Antwort zeigt, was ich mit meinem vielleicht ein bisschen speziellen Start zeigen wollte. Die Menschen, die hier waren, die werden enttäuscht werden, weil sie falsche Vorstellungen hatten. Und Jesus-Nachfolger werden auch enttäuscht werden, weil sie falsche Vorstellungen haben. Aber, und das ist ein mega grosses Aber, Ich bin überzeugt, die Enttäuschung betrifft nur die Oberfläche. Die Leute sind enttäuscht worden, dort, wo sie sich vorgestellt haben, da kommt einer, kommt Israel erlösen und Rettung bringen und haben es verstanden, das ist einer, der jetzt kommt und eben das Königsreich aufbaut. Aber Jesus hat eigentlich im tiefsten Inneren genau das vollbracht. Er hat Erlösung und Rettung gebracht, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Jesus, sein Eintritt, ist der Anfang der Erlösung. Mit dem fängt es an. Palmsonntag ist der Start von dem, was er passiert. Ich habe eine spezielle Angewohnheit, wenn ich Predigten vorbereite. Ich tue meistens einfach, also ich habe häufig Kopfhörer drin. Aber wenn ich Predigt vorbereite, höre ich regelmäßig nur ein Lied. Und im Moment höre ich ein Lied, das einen wunderbaren Satz drin hat. Was über Ostern heisst. Und dort heisst es: Watch him work all things together like he said he would. Sinngemäss heisst: Hey, schau, wie er alles zusammenfügt, so wie er es versprochen hat. Und Palmsonntag ist der Auftakt von dem, wo wir schauen können, jetzt mehr aus der Rückwärtsperspektive, wir können schauen, wie Gott alles zusammenfügt, was er schon immer versprochen hat. Wenn wir unsere Wünsche und Vorstellungen nicht von Gott herleiten lassen, dann werden wir zwangsläufig immer wieder enttäuscht werden. So wie auch die Leute dann sind enttäuscht wurden. Wo waren all die Leute am Karfreitag? Wo waren all die Leute, die hier so jubelnd da waren, Gott anbetet haben und Freude hatten? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, sie waren enttäuscht, weil Jesus nicht gemäss ihren Vorstellungen gekommen ist und gehandelt hat und sein Königreich aufgerichtet hat. Und so glaube ich, geht es immer wieder bei ihm, bei Gott, bei Jesus anzufangen und nicht bei unseren Vorstellungen. Wenn wir von Gott irdischen Reichtum erwarten, werden wir enttäuscht werden. Werden aber Jesus einen wahren Schatz finden. Wenn wir erwarten, dass uns durch ihn immer alles gelingt, dann werden wir enttäuscht werden. Aber wir werden in ihm völlige Annahme finden. Wenn wir denken, durch ihn, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird es keine Schwierigkeiten mehr geben, dann werden wir enttäuscht werden. Aber mit ihm können wir Mauern überspringen. Wenn wir denken, durch ihn werden wir frei von aller Krankheit, von allem Übel, von allem Leid, dann werden wir enttäuscht werden. Aber mit ihm werden wir den Tod überwinden. Die Leute, die dort waren, am Palmsonntag, haben ihre Mäntel hergelegt. Auf die Strasse gelegt, auf die Fohlen gelegt und haben so gezeigt, hey, du bist mir wichtig, ich will dir eigentlich alles geben. Der Mantel heutzutage ist unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Unser Jahresthema und auch die Pray-Woche, die heute startet, geht genau um das. Unser Jahresthema heisst einfach, leise, gegenwärtig. Das Jahresthema zieht einerseits sehr an, auf der anderen Seite kann es aber auch ein bisschen abstossen. Einfach. Unser Naturell wird häufig, aber immer mehr. Leise. Die Stille konfrontiert uns aber häufig mit der inneren Leere. Gegenwärtig. Dabei wollen wir meistens immer an verschiedenen Orten sein. Dabei wäre das Gegenwärtigsein etwas vom Wichtigsten. Dem, der dir Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, ist schlussendlich auch dein Gott, das, was dir wichtig ist. Und ich möchte an dieser Stelle eine herzliche Einladung machen, besonders auch im Hinblick auf die Pray-Woche, dass du verschwenderisch Gott gegenüber mit deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit bist. Eine Einladung, Gott zu begegnen, zu anbeten, in Stille oder in Gemeinschaft. Es wird immer am Abend um 7 Uhr, jetzt von heute am Abend an, bis am Samstag, immer am Abend um 7 Uhr, in Lounge oben, einen Moment geben, wo wir zusammenkommen werden. gemeinsam wollen auch in die Stille kommen, aber gleich auch gemeinsam etwas machen. Am Mittwoch wird es eine Lobpreiszeit geben. Das ist eine Möglichkeit. Oder indem du sagst, hey, ich gehe eine Stunde allein mal dorthin und versuche mal einfach, leise, gegenwärtig zur Ruhe kommen und deine Vorstellungen von ihm herleiten. Ich habe vorher ein paar Sachen aufgezählt, wo ich das Gefühl habe, wo wir in Gefahr sein, falsche Vorstellungen daher zu bringen. Und das Ziel ist, zu ihm zu kommen und von ihm die Vorstellungen zu verändern. Herzliche Einladung, in dieser Woche das zu machen. Ganz besonders, auch wenn es eben auf einen Karfreitag und auf einen Sonntag zugeht. Du noch beten. Jesus, danke, dass du in Jerusalem eingezogen bist. Danke, dass du gekommen bist zum Siegen. Und du siehst, was für Erwartungen die Leute hatten. Ganz viele Erwartungen, die sie hatten, die spätestens am Karfreitag im Kreuz zerbrochen sind. Du siehst auch, was für Erwartungen wir haben an dich, wie du handeln sollst, wie du uns begegnen sollst. Und schenke uns, dass wir von unseren oberflächlichen Erwartungen, die in die Tiefe kommen dürfen, hilf uns, dass wir dürfen, dass er von dir herleitet und dürfen erleben, dass du uns hilfst, uns unterstützt. Danke, dass du mit uns mitkommst. Hilf uns, dass wir dürfen in der Einfachheit dir begegnen. Dass wir Stille, dann, wenn wir mit unserer Lehre vielleicht auch konfrontiert sind, dass wir deine Liebe dürfen wahrnehmen dürfen. Und dass wir die Gegenwart im Moment drin sind, als Geschenk dürfen erleben, wo wir dir begegnen können. Amen.
Suchst du Hoffnung, die trägt? Manchmal ist es einfach ein Wort, das unser Herz trifft. Lebensnah, persönlich und hoffnungsvoll. So ist die gute Nachricht von Jesus. Wir als Seta-Kirche teilen Impulse, ehrliche Geschichten und Glauben, die im Alltag lebt. Unser Wunsch ist es, die gute Botschaft in jedes Wohnzimmer zu bringen. Und du kannst uns dabei unterstützen. Abonniere unseren Kanal. Klick auf die Glocke. Du unser Video liken, sodass die gute Botschaft viele erreicht. Wenn dich aus der Predigt etwas ermutigt hat oder du uns eine Rückmeldung geben willst, dann schreib sie in die Kommentare. Wir freuen uns, von dir zu hören. Dein Kommentar kann andere ermutigen oder stärken. Und genau für das sind wir da. Nicht für Likes oder Profit, sondern wir möchten, dass die gute Botschaft viele Herzen erreicht. Danke vielmals. Bis bald hier auf unserem Kanal. Püte Gott.